A cup of coffee in the morning, and I get the paper. I check the headlines and decide that I am bored. I check my email and I decide to answer later. Another cup of coffee and I drag myself to work.
Willkommen zur 35. Folge des Soziologischen Kaffeekränzchen, das diesmal das Soziologische Nachtgespräch ist. Bei mir sind wie immer Christoph und Jennifer. Hallo.
Hi. Hallo
zusammen.
Willkommen. Habt ihr auch so ein Déjà-vu?
Ja.
Ja.
Ich habe sogar die gleiche Schokolade.
Liebe Hörerschaft, wir können das gleich aufklären. Der liebe Thomas hat Beta-Software zum Aufnehmen benutzt und die hatte einen Bug und er hat nicht mal die Beta gehabt, die den Bug nicht mehr hatte. Und dann verschwand tatsächlich die Sendung. Also die ist wirklich nicht mehr da. Und ich habe auch von berufener Stelle gesagt bekommen, ja, die ist weg. Also die ist halt weg. Was jetzt nicht so schlimm ist, ihr kriegt wahrscheinlich jetzt die Reader's Digest Variante. Also was ja spannend an dem Experiment ist jetzt, dass tatsächlich wir mal über ein Thema das zweite Mal reden.
Oh Gott.
Was im Zweifel weniger sprechendes Denken gibt. Und dafür mehr Präzision.
Ich freue mich drauf, dass ich irgendwas erzähle, was ich beim letzten Mal bestimmt diametral erzählt habe und ihr mich dann zurückpfeift oder so. Das passiert mir ganz sicher.
Dafür müsste ich mich noch daran erinnern können.
Letzte Woche hast du das ganz anders gesagt. Ja. Schön.
Ja, also wir werden noch gucken, die Hörerschaft muss auch im Zweifel damit rechnen, dass wir früher Schluss machen, weil A, wissen wir schon, was wir eigentlich sagen wollten und B, ist es für uns alle jetzt spät, also es ist so ein bisschen,
ja.
Stellt euch vor, es sei eine Notsendung sozusagen. Ja, gehen wir doch über zu den Getränken. Wer möchte denn anfangen?
Ich kann gerne anfangen. Dadurch, dass wir Abendsendung haben, gibt es eins meiner anderen Lieblingsgetränke, also heute kein Tee, sondern ich habe mir Whisky eingeschenkt und ich habe heute den Ochentoschen Threewood im Glas. Ein Whisky, den ich wirklich empfehlen kann, auch EinsteigerInnen, ist zwar ein NAS-Whisky, also ein No-Age-Whisky ohne Altersangabe, aber man munkelt, dass der nicht ganz so kurz im Fass lag und halt in drei verschiedenen und ist auf jeden Fall ganz nett zu trinken und hat auch 43 Volumenprozente. Das ist auch ganz schön. Ja.
Muss mindestens 7 Jahre in irgendeinem Fass gelegen haben, sonst ist es ja
kein Whisky. 3.
Ach stimmt, 3. Aber 3, ey, 3 Jahre alter Whisky, das ist halt Sprit, ne? Also kannst du ja gar nicht.
Ja, also der war definitiv länger als 3. Und dazu habe ich meine letzten 6 Katjes Glücksherzen in der sauren Variante, die übrigens vegan sind.
Oh ja.
Ja.
Ich bin ja ein großer Fan von diesem Katjes Wunderland Lakritz.
Ja, das ist auch cool.
Ja.
Und ihr so?
Und wieso? Jennifer?
Schokolade. Ich habe immer noch die Moser-Rot-Kleinen-Täfelchen in Zartbitter und in Zartbitter-Orange. Orangenschokolade finde ich ja eigentlich ganz cool. Und, also, ihr müsst euch das jetzt hier ein bisschen absurd vorstellen. Ich nehme anders auf als sonst. Ich stehe nämlich in Sportklamotten auf meiner Sportmatte. Und deshalb trinke ich auch nicht das, was ich sonst trinke, sondern ich trinke Rotbusch mit Vanille, weil ich gleich noch Booster trinke. So viel Koffein sollte nicht mal ich trinken, damit, wenn wir mit dieser Folge fertig sind, ich quasi direkt in den Sport übergehen kann. Ist ein bisschen absurd, aber so ist die Lage hier.
Ihr wisst schon, gell? Wenn wir weitermachen, verlangt irgendjemand, dass wir hin und wieder solche Sendungen machen, weil die lustiger sind oder ungewohnter. So, ja.
Ist immer was anderes.
Ja, ich sitze.
Und mein Nagellack trocknet noch.
Ja, ich sitze tatsächlich im Dunkeln mit Hund. Nee, Hund geht gerade. Im Arbeitszimmer.
Schon mal gehört.
Also es der Debris, der mein Arbeitszimmer ist, wird nur durch den Monitor und durch das Mischpult beleuchtet. Und ich trinke einen Tee, der mir erst letzte Woche vom liebsten Menschen zugeschickt wurde. Und zwar Smoke and Velvet, Salem heißt das. Smoke and Velvet ist irgendwie so eine Grufti-Tee-Manufaktur in Großbritannien, deren Tagline, die uns schon sehr amüsiert hat, ist Moment. Enchanting Teas for Eccentric People. Ja.
Ich fühle mich abgeholt.
Ja, ich fühlte mich auch absolut abgeholt. Und der Tee heißt Salem. Es ist eine schwarze Katze drauf. Also es referenziert auch noch auf Sabrina. Und es ist eine Russian Caravan Blend, also eigentlich ein Rauchtee. Es ist Assam und Lapsang Souchong gemischt. Und es ist so rauchig gewesen, dass als ich an der Packung gerochen habe, ich erstmal dann irgendwie versuchte, wieder aufzustehen. Und
es gibt wenig Tee, mit dem man mich richtig jagen kann, aber Rauchtee in all seinen Varianten, die ich bislang probieren durfte, mag ich überhaupt nicht.
Also der hier, das ist ja so ein bisschen mein Ding, aber den kannst du nicht ohne Zucker trinken. Also,
okay.
So krass.
Also ich habe
quasi Lagerfeuer zum Trinken.
Ja, aber schon Lagerfeuerasche. Also ziemlich fiesig, wenn du das nicht magst. Also ich mag das und das ist ganz gut. Und ich habe noch einen Chai, den gibt es dann wahrscheinlich beim nächsten Mal.
Ja.
Ja. Und zu essen habe ich nichts, weil meine Zeit, wo ich was esse, schon seit mindestens 2 Stunden überschritten ist.
Ich weiß auch noch nicht, wie ich das mache, weil ich würde jetzt essen. Aber
solange du nicht
schmatzt. Routine, ne? Routine.
Naja, also.
Naja, dann müsstest du ja erst aufwärmen und so.
Ich gehe aber auch dann irgendwie nach dieser Aufnahme, haue ich da noch 3 Kapitelmarken rein und gehe ins Bett. Also, das ist so. Ja, ich weiß nicht, ob das.
Das Einzige, was mir ein bisschen Sorge bereitet, ist, dass der Amazon-Logistikmensch noch kommen wollte.
Ja, die kommen ja bis 22 Uhr.
Ja.
Ich habe auch wieder Spaß.
Sorry, hat gerade erst Feierabend und sowas.
Ich hab gerade wieder Spaß. Ich habe Hundefutter bestellen müssen, also ne, weil alle. Und das kommt immer mit DPD und DPD ist ja so von zweifelhafter Servicequalität. Und ich habe aber mit dem Hundefutter das ideale Paket, das bei DPD immer ankommt, weil es zwei Eigenschaften erfüllt, die dafür sorgt, dass der Fahrer eine dringende Motivation hat, es loszuwerden, und zwar schnell und präzise loszuwerden. Es wiegt 12 Kilo und ist sperrig.
Oh Gott.
Ja. Allerdings schleppt das auch nicht ums komplette Haus rum auf meine Terrasse, wie es angegeben ist, sondern stellt es meistens in den Hausflur und sagt, dann hätte die Terrasse nicht gefunden. Aber das hat er gratis, solange ich das Futter habe. Ja, und wir haben vollstes Verständnis für Menschen, die prekär angestellt sind und bei DPD arbeiten. Okay. Gut.
Wir haben noch Hausmeisterei, ne?
Wir haben noch Hausmeisterei,
oh, ja.
Genau. Und zwar, die Hausmeisterei ist folgende. Wir sind Anfang 2020 und bei Folge 35, das heißt, in 2 Folgen sind wir schon 3. Nächstes Jahr
kommen die Trotzphase.
Da sind wir schon länger.
Wir können schon voll gut laufen mittlerweile, voll
ja. Cool. Wir können schon eckige Klötzchen in runde Löcher stecken oder so. Ich habe mich ja immer gefragt, warum das eine Leistung ist. Man braucht einfach nur einen Hammer, der groß genug ist. Aber zu dem Thema kommen wir gleich, wenn wir beim richtigen Thema sind. Nächstes Jahr wären wir bei Nummer 48 im April und dann wären wir irgendwie bei Nummer 50. Und es gab so den Diskurs darüber, ob wir mal einen Live-Kaffeekränzchen machen sollen. Und ich erkläre jetzt hier so kurz die Rahmenbedingungen und dann gibt es Publikumsmitwirkungsmöglichkeiten, weil wir uns tatsächlich interessieren, ob es denn unter den Rahmenbedingungen überhaupt ein grundständiges Interesse daran gäbe. Also die Rahmenbedingungen sind folgende, das wäre ungefähr die 50. Folge, es wäre live und es wäre definitiv in Hannover. Ihr kennt das, das ist diese hässliche Stadt in Niedersachsen. Ja. Von der mir gesagt wurde, dass ich sagen muss, dass sie hässlich ist, damit keiner hinzieht.
Ja. Ist ganz schlimm hier.
Wir haben ja keinen Platz mehr.
Gar keinen Platz, ist alles ganz schrecklich. Und Jennifer und ich führen ja auch schreckliche Leben, das weiß man.
Also ja. Das ist richtig, aber soweit ich weiß.
Schreckliche Menschen.
Soweit ich weiß, kann man nach Linden ziehen, da ist sogar das Kohlekraftwerk hübsch. Die Frage ist halt, also A, liebes Publikum, wäret ihr interessiert an diesem Format, also sprich, es gibt eine Frage, würdet ihr zu einem Live-Kränzchen sozusagen in Hannover erscheinen. Und die zweite Frage ist, dass ihr mal so ein Bracket angebt, wie viel ihr dafür bereit wärt, als Ticket zu bezahlen. Wir haben da keinerlei Gewinninteressen, also sage ich jetzt mal, weil unter anderem ich da in leichte Probleme komme, wenn ich Gewinninteressen bei sowas hätte, weil das würde für mich einen Rattenschwanz an Formalien bedeuten. Aber man muss natürlich Kosten für Saal und so weiter decken. Ja, und dann, das ist also dann eher so die Frage nach, was ist das Publikum bereit zu zahlen? Da muss man gucken, was das alles kostet, und dann muss man gucken, ob denn wir kostendeckend arbeiten können. Und wenn wir kostendeckend arbeiten können, dann ist es billigst möglich. Ja, weil, naja.
Ja.
Genau, und das ist also die Idee. Das heißt, in den Shownotes findet ihr einen Link auf eine Abstimmungsseite. Da ist ein datensparendes Poll. Das pollt halt einfach nur eure Klicks. Ja, bitte missbraucht es auch nicht. Dankeschön. Ja, also wir verlassen uns ein bisschen drauf, dass da jetzt nur die Hörerschaft hinklickt. Das ist auch keine direkt erreichbare Seite, sondern da liegt nur der Link rum. Und stimmt doch mal ab. Und man darf natürlich auch gerne uns irgendwie auf Twitter oder so da so ein bisschen feedbacken, aber das ist die Stelle, auf die wir uns dann verlassen. Also tu das mal, das ist jetzt ungefähr einen Monat offen, die Abstimmung. Vielleicht lasse ich es auch noch ein bisschen länger offen, mal gucken, aber also mindestens jetzt mal den nächsten Monat. Ja, da müssen so die meisten Leute so von Downloads Zahlen her, müssten eigentlich das irgendwie gehört haben und sich entschieden haben. Und wenn ihr Nein sagt, geht auch ruhig hin und stimmt mal Nein ab, weil dann wissen wir so ein bisschen auch so, wie die Grundgesamtheit ist. Okay, so viel dazu. Ja, dann zu einem Thema, das uns komplett unbekannt ist und über das wir noch überhaupt nicht geredet haben und das ich jetzt mittlerweile, also nicht, dieses Thema ist ja verflucht. Muss man sagen. Ja, ich hatte es im Januar in eine Zeile in eine Überschrift geschrieben und es hat nicht stattgefunden, weil ich mich geirrt hatte. Dann haben wir es letzte Woche aufgenommen und dann hat's das Ultraschall dank meiner Blödheit gelöscht und heute nochmal. Wahrscheinlich trifft mich jetzt ein Meteorit während der Sendung.
Ja. Man könnte sagen, du bist aktiv.
Meine Damen und Herren, die Person, die mir seit 35 Folgen Shit für beschissene goldene Brücken gibt.
Nee, ich merke nur an, dass sie golden sind. Heute habe ich dich mal entlastet.
Ja, die war schon fast Platin.
Ja. Ich bin müde. Dumme Witze gehen jetzt immer.
Ja, ich spiele doch nachher
Jennifer,
noch so ein
bisschen. Jennifer, du stiftest die Leute nur an. Die wollen mehr am Ende davon. Sei vorsichtig.
Ich glaube, ja. Ich glaube, da gehört wie die Getränke mittlerweile dazu, ja.
Doofe Witze, ja. Ja, okay. Mach mal weiter eure goldene Brücke fertig.
Also, es geht um Aktivismus, was das Publikum überhaupt nicht weiß, weil das steht ja nicht in der Titelzeile des Podcasts.
Ah.
Ja.
Wir sind immer so clever. So.
Ja, das ist. und wir hatten... Wir haben uns ja darüber schon unterhalten, das heißt, das wird jetzt ein bisschen lustig, weil so ein paar Dinge klären sich schneller. Wir hatten erstmal die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen Aktivismus und Engagement? Das ist ja so eine Sache, ne? Wir haben ja schon eine Sendung über Engagement gehabt. Ja.
Mhm.
Und
Engagement und Freiwilligkeit, ne?
Da ja, Engagement und Freiwilligkeit.
Da lag der Fokus aber ein bisschen woanders. Also mehr auf so einem breiten Engagement, was gesellschaftliche Daueraufgaben bearbeitet. Und Aktivismus bezieht sich ja mehr so auf einem Ziel entgegenarbeiten. Also saufen für den Regenwald oder so.
Ist das nicht Krombacher? War das nicht
Krombacher? Weiß ich nicht.
Ja, das ist Krombacher.
Ich erinnere mich nur an die Werbung mit dem hübschen Wald.
Ja, also das Geile ja bei diesen Werbungen ist, ne, wenn es dann immer heißt, wenn Sie jetzt hier Bier kaufen oder Dollar Zeug kaufen von uns, dann tun wir das und das Gute, heißt ja im Umkehrschluss, ne, wenn du jetzt nicht unser Bier säufst, dann roten wir den Regenwald.
Ich frage mich ja tatsächlich, wie Krombacher sonst den Regenwald rodet, weil was holen die da?
Nee, ich glaube, die haben da einfach nur Geld an WWF oder so damals gespendet oder sowas. Ja, das ist ja immer so. Aber ich habe letztens auch irgendwie in einem Podcast so eine Werbung für eine Sockenbude gehabt, ne? Hier so eine Internet-Sockenversendebude. Und
die da mit den lustigen Socken aufdrücken? Also wo dann so witzige Socken?
Nö, nee, die wurden irgendwie beworben mit unheimlich stützt dich überall mit und so weiter. Also es war eine sehr aktive Socke und
Socke mit Mehrwert.
Ja. Und die da hieß es dann, und weil Socken das Wichtigste sind, was Menschen ohne Obdach haben und brauchen, spenden sie pro Socke, die bestellt wird, ein Paar an obdachlose Menschen. Und da habe ich mir gesagt, okay, das heißt jetzt also, wenn ich bei euch keine Socken kaufe, laufen obdachlose Menschen ohne Socken rum. No pressure. Ja.
Ich habe ja ein ziemliches Problem mit diesen 1:1 Spendendingern.
Weil ja, andere kriegen das billiger dann, ne? Entschuldigung. Wir sind bei dummen Witzen.
Ja. Mit Christoph geht's heute jetzt auch durch. Also
ja,
erwartet heute nicht so viel von uns. Wir sind niveaumäßig heute nicht ganz eingelevelt.
Ich überlege mir, ob ich in den Titel der Sendung vielleicht irgendwie noch so ein so After Dark dahinter schreibe.
Irgendwie sowas. Nee, aber Jennifer, erzähl mal, warum du das problematisch findest. Ich habe nämlich ein sehr indifferent schlechtes Bauchgefühl bei den Produkten, habe es bislang aber noch nicht so richtig greifen können, was mich daran eigentlich so fuchst.
Es gibt ja unglaublich viele solche Konzepte. Entweder, ich glaube, das ist eine Schuhmarke, die, wenn man ein paar Schuhe kauft, ein paar Schuhe für Kinder in Afrika kauft.
Ja.
Dann gibt es diese Share-Produkte. Die sind noch mal ein bisschen anders. Und halt dieses Bier versus Regenwald und
hier Pampers macht auch so Zeug. Hier Windeln gab
es. Ja, genau. Und dann gibt es
für
Menstruationstassen gibt es das auch. So, wenn du eine davon kaufst, kriegt ein Mädchen in Afrika auch eine, damit die zur Schule kommen, gehen können. Erstmal ist man sich relativ einig, dass Geld, was nicht für einen speziellen Zweck gespendet wird, eher ankommt und besser verwendet werden kann.
Ja.
Und ich meine, wie stellen die sich das vor? Ich glaube, Toms Schuhe waren das. Kippen die dann 200 Paar Schuhe in Afrika ab, ob die Schuhe brauchen oder nicht?
Das erinnert
mich. Ja, ich meine, so Marktzerstörung ist halt immer ein Ding, ne? Das,
genau, du zerstörst den lokalen Markt mit kostenlosen Produkten. Damit missachtest du auch die Agency der Leute für ihre eigene Gesellschaft. Und es ist, selbst wenn du es von so einem Helfending aus betrachtest, also kann ja durchaus gute Absicht dahinter stehen, ist es nicht sinnvoll, weil du nie weißt, wer jetzt welche Schuhe, wie oft, wie viel, wohin braucht. Das ist viel schwieriger zu koordinieren und das ist viel weniger wirksam, als einfach die Kohle dahin zu schieben. Deswegen sage ich, Share scheint was anderes zu sein, weil da hatte ich mal geguckt, was die da machen. Und die sagen nicht einen Riegel gegen einen Riegel oder eine Flasche Wasser gegen ein Wasser oder ein Stück Seife gegen ein Stück Seife, sondern die formulieren das ein bisschen anders, dass der Gegenwert einer Mahlzeit in ein Nahrungsprojekt gesteckt wird. Das immer noch lokale Wirtschaft kaputt machen, über billige Lebensmittel, aber wenigstens schicken die da nicht einen Sack Reis hin. Das ist ja schon was. Also man muss ja heute für alles dankbar sein.
Ja, du kannst
es. Ich glaube, die Gründerin von Share wurde letzte Woche in der SZ porträtiert. Vielleicht kann ich das mal verlinken. Ich habe es selbst nicht gelesen, aber hat es eigentlich vor, es zu lesen und habe es nicht gelesen.
Aber ihr meint
also, so wie ich das wahrgenommen habe, machen die es ein bisschen besser.
Ihr meint jetzt nicht Share the Meal?
Nee.
Share the Meal
ist so eine Marke, richtig.
Ach so.
Ja, genau, da kriegst du, bei uns ist es im Rewe und in anderen Märkten gibt es das auch. Es gibt Seife, Wasserflaschen und so Riegel, so Müsli-Riegel, wo dick Share draufsteht. Und wenn du einen Müsli-Riegel kaufst, dann spendet das Unternehmen eine Mahlzeit oder so.
Okay,
Flasche Wasser.
Okay, da kaufe ich definitiv dran vorbei. Ich kenne noch etwas, und das schreiben wir im Gegensatz zu allen anderen Sachen, die wir genannt haben, tatsächlich in die Shownotes. Das ist Share the Meal. Das ist eine App vom World Food Program, also von Leuten, die sich auskennen.
Also und United Nations, ne?
Ja, United Nations, genau. Also, und bei denen geht das ganz einfach. Die wollen halt Geld. Und zwar sagen die, jedes Mal, wenn du essen gehst, sollst du einen Teil deines Essens oder den Betrag des Essens, kannst du da so One-Click-mäßig spenden. Und die haben dann, die fahren darüber auch richtig Kampagnen. Also sprich, die sagen dann, okay, wir sind jetzt hier in Dollar afrikanischem Land, wir haben jetzt hier so und so viele Kinder, die wir in Schulen mit Essen versorgen müssen. Das ist so und so viel Geld. Und dafür geht jetzt deine Kohle drauf, wenn du halt irgendwie, weiß ich nicht, dir dein veganen Hamburger reinschiebst für einen Fünfer, dann spende uns doch einen Fünfer, weil dann geht auch ein Fünfer an Leute, die ernsthaft Essen brauchen. Und das ist eigentlich eine relativ nette Variante, vor allen Dingen, weil es erstaunlich barrierefrei ist zum Spenden. Ja, das werden wir mal.
Ich finde, das scheint ja überall der Ansatz zu sein, ne? Relativ, also sehr konkret zu machen irgendwie, das scheint ein Ding zu sein und das eben mit irgendwas anderem zu verknüpfen.
Ja, aber
haben sich bestimmt tolle Nudging-People oder so ausgedacht.
Ja, na klar.
Ja.
Ja,
ja, natürlich.
Kahnemann ist
glücklich. Da sind wir aber schon mitten im Thema, nämlich ich würde sagen, dass solche sozialen Bewegungen wie Spendenorganisationen, Greenpeace ist ja auch, da machen Leute Aktivismus. Gut, die nennen sie Campaigner, aber ist ja auch egal. Und die machen das ja aber zum Teil beruflich. Die kriegen da Geld für. Und da wäre jetzt für mich nochmal eine wichtige Unterscheidung zwischen Aktivismus, den man halt so macht, und Arbeit. Arbeit kann.
Also Lohnarbeit, meinst du?
Ja, genau. Aktivismus kann Lohnarbeit sein, aber nicht jede Lohnarbeit ist ein Aktivismus.
Da würde ich vielleicht die Linie begrifflich zwischen Lobbyismus und Aktivismus ziehen. Ja, für mich sind
das ist gut.
Für mich sind Lobbyisten halt Leute, die gegen Geld politische Interessen vertreten. Und ein Aktivist ist eigentlich jemand, der erstmal ohne finanzielle, ne? Also es kann dann aus einem Aktivisten Lobbyist werden, aber selbst jetzt, wenn ich so an meine, so ne, ich bin ja netzpolitisch dann doch sehr informiert und so, weil mich das interessiert. Ja, hier so netzpolitik.org, okay, die gelten auch als Journalisten, aber hier digitale Gesellschaft oder irgendwie diese Vereine oder ja.
Aber
die
aber
würde
so,
ich.
Ja, bring erstmal zu Ende, sorry.
Die würde ich hier oder sowas wie European Digital Rights, die würde ich alle als Lobbyisten sehen. Aber den CCC zum Beispiel, den würde ich als Aktivisten sehen, weil es da halt im Endeffekt niemanden gibt, der dafür Geld kriegt. Und dass auch du keine Struktur hast, in der das professionell auf einem professionalisierten Level durchgeführt wird.
Was ich mich dabei frage, wenn wir zum Beispiel, wir waren ja gerade eben schon bei Greenpeace, wenn die auf ihren kleinen Schlauchbooten rumfahren und irgendwelche Walfangschiffe kapern, sind das irgendwie keine richtigen LobbyistInnen, aber eventuell kriegen sie trotzdem Geld für das, was sie da tun. Also vielleicht ist das trotzdem nicht der freiwillige Teil, der da komplett die Crew stellt. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, und ich glaube auch, wir kommen mit der Definition von Lobbyismus ein bisschen in Schwierigkeiten, weil ich glaube, wir hatten das ja, dass Aktivismus und Engagement was anderes ist. Und dann würde ich nochmal sagen, dass, also wir müssen Politik von Aktivismus abgrenzen. Also AktivistInnen bedienen sich anderer Methoden als nämlich informeller Methoden, um ihr Ziel zu erreichen. PolitikerInnen bedienen sich der formalen Wege der Politik. Und Lobbyisten ist eine ganz bestimmte Form von Aktivismus, wie Politik sie auch ist, nämlich durch die Beeinflussung von Abgeordneten die Politik zu beeinflussen. Also es ist, Lobbyismus ist für mich wie Politik, nur andere Richtung, anderer Hebel. Und bezahlt wie unbezahlt, das macht ja keinen Unterschied. Es gibt ja auch Lobbygruppen, in denen niemand bezahlt wird, aber der Hebel ist der gleiche.
Du belatscherst halt Leute am Ende, ne?
Du belatscherst Leute, genau. Und PolitikerInnen nutzen die Wege der Parteipolitik und AktivistInnen informelle Wege, um das zu tun, zum Beispiel Demonstrationen, Kampagnen etc. pp.
Die so, natürlich trotzdem informale Verfahren gegossen sein können, ne? In Klammern.
Ja, genau.
Also Demonstrationen musst du anmelden oder wenn du vor Gericht ziehst, ist das natürlich auch ein Formalverfahren, aber
ja.
Also Aktivismus, Politik und Lobbyismus sind alle Engagement, nur unterschiedliche Gruppen.
Ja, und Aktivismus hat immer so ein Ziel auf eine Gesellschaftsveränderung, ne? Das hatten wir
ja
irgendwie gesagt.
Ja, und relativ konkret. Also was der CCC will, ist was anderes als kann, was anderes sein als Greenpeace möchte oder so.
Ja, also du kannst auch ein fieseres Beispiel nehmen, nehmen wir die Identitären. Ja, so. Ich glaube, da steht, ja, steht man sich gut Aktivismus. Gegenüber. Ja, ne? Das ist halt nur der Falsche.
Wir sind hier nicht so pro.
Ja.
Och. Wie der ein oder die andere schon mitbekommen haben dürfte.
Ja. Ja.
Sind wir hier nicht so freundlich gegenüber Faschos?
Ja, also das ist Aktivismus. Und der ist jetzt wichtig. Aber, weiß ich nicht, also ja, so gefühlt haben wir jetzt heutzutage, also ich kann ja jetzt nichts zu sagen, ne? Also hier war ja jetzt, wir haben ja letzte Woche aufgenommen und zwischendrin war ja irgendwie, hat sich ja einmal ganz rechts Deutschland zusammengerottet und dem angeblichen ganz schlimmen Bombenangriff auf Dresden gedacht, den sie vermieden hätten, wenn sie nicht vorher die komplette Welt angezündet hätten.
Mhm.
Und hier in Bamberg ist ja der dritte Weg.
Mhm.
Eine, wie stand das in der Zeitung? Eine faschistische Kleinpartei, Kleinstpartei. Ja, die waren auch fast mit allen Mitgliedern da, also es waren 200 da. Haben hier eine Demo gemacht und dann hatten sie so ein bisschen das Problem, dass sie Demo nicht beenden konnten, weil irgendwie 1.500 Leute der Meinung waren, jetzt mal nicht. Und die Polizei musste ihnen dann, hat dann gerade noch irgendwie so unter Androhung gröbere Maßnahmen durchgesetzen können, dass man ihnen wenigstens ihre sinnlose Abschlusskundgebung gönnt. Ja. Und ja, weißt du, ein bisschen rechtsstaatlich kann man auch da sein, ja. Also man muss ihnen ja nicht zuhören. Und es gab ein großes Fest der Demokratie irgendwie bei uns auf dem großen Platz und so und alle waren da. Und da sieht man dann halt irgendwie, dass so der Aktivismus auf beiden Seiten relativ gut funktioniert. Gleichzeitig gibt es aber irgendwie immer das Gefühl, dass es weniger wird. Und ja, also ich bin ja so im Schulsystem und hin und wieder hast du so das Gefühl, dass die zum Beispiel die jungen Leute so, boah, naja, nicht mehr ganz so da mit dabei sind.
Ja. Das stimmt auch. Ich habe vor 2 oder 3 Wochen eine ganz interessante und unbeabsichtigte Zeitreise gemacht. Ich hatte nämlich ein Buch in der Hand bei meinem Kollegen, das lag auf dem Schreibtisch, Identitätskonstruktion. Und hab mich vorne verlesen und las dann hinten weiter im Buch, dass 41% der Jugendlichen sozial engagiert waren in Vereinen, Parteien.
Warte, wie viel? Wie viel?
41%.
Ich habe 91 verstanden und war etwas überwältigt. Okay, 41.
Und ich guckte völlig irritiert und sagte, hä, 41%? Wo hat der denn gemessen? Und mein Kollege eiskalt vor 20 Jahren.
Das ist halt auch noch gar nicht so lange.
2017, sondern es ist eine neue Auflage. Die Erstauflage ist von 2007. Und die Daten sind noch älter, auf die er sich bezieht.
Mhm. Ja, und ne?
41% hat selbst, also ich fand selbst 41% so, wo sind die? So, nee, das sind nicht die aktuellen Zahlen. Und ich hatte mich halt verlesen. Ich habe 2017 als Veröffentlichungsdatum der aktuellen Auflage.
Das wäre jetzt aber wirklich mal interessant, was aktuelle Zahlen sind.
Ja, also ich kann euch mal so eine gefühlte Wahrheit geben. Ich habe im Schnitt 100 bis 150 SchülerInnen jedes Jahr in Sozialkunde und da ist das ja Thema. Und davon ist eine Person normalerweise in einer Partei.
Wartet, ja. Ich renne kurz zu dem Regal, was mir gegenüber ist und hole die Shell-Jugendstudie. Dann kann ich es euch sagen.
Okay.
Ich werde blättern. Sehr gut. Bin sofort wieder da.
Dann überbrücken wir Jennifer beim Rennen.
Und, ja.
Ja, also politische Partei, ich weiß auch nicht mehr, ob das so Aktivismus ist. Ich meine, aktuell ist es ja so ein bisschen so, dass ich anscheinend dann natürlich so eine gewisse so eine Opposition gegenüber dem klassischen Parteiensystem auftut, wofür das Parteiensystem allerdings auch viel getan hat. Trotzdem ist es natürlich ein guter Weg, aktiv zu sein. Und es ist halt, ne, also auch klassischer Aktivismus.
Warte, welche Leute meinst du jetzt gerade? Meinst du?
Ich glaube, das ist eine generelle Sache. Also so Engagement in Parteien lässt, glaube ich, ja generell nach. Wir gucken, wir haben ja gleich die Zahlen. Gleichzeitig hast du aber immer mehr Engagement auf der Straße. Also es, also so gefühlt hat,
naja,
hat
das der heißt Protest immer mehr, ne? Also keine Ahnung, wenn man in die 60er zurückguckt oder dann, ne? Also ich ganz alles, was nach 68 kam und dann die ganze Friedensbewegung und Anti-AKW und so. Also ich finde, man sollte da nicht ganz vergessen, dass die Leute da schon auch viel auf der Straße waren und das hat sich dann nachher halt in politischen Organisationen irgendwie manifestiert und vielleicht sehen wir das ja jetzt auch wieder. Und gerade hier der also, ganze Kram Fridays for Future könnte ja auch in den Grünen, wenn sie da ein bisschen dran rumwerkeln, vielleicht auch wieder eine Heimat finden. Also, dass die Leute auf die Straße gehen, ich glaube, das kommt halt wellenförmig und immer mal wieder. Und ich glaube, es ist schwer zu berechnen, wieso, weshalb und warum Leute wann. Es hat halt eine enorme Eigendynamik, die, glaube ich, schwer zu prognostizieren ist. Aber ich weiß nicht, ob das so viel weniger wird. Ich habe manchmal das Gefühl, es wechselt sich ab. So die Diagnose der politikverdrossenen Jugendlichen, die hatten wir ja noch vor ein paar Jahren, ne? Da war ja alles total politikverdrossen. Ja, und jetzt ist die. Und jetzt angeblich, ne, wir haben doch auch schon eine Generationenfolge gemacht, ist ja wieder alles ganz anders und die sind ja hochpolitisiert und es kippt halt immer mal, wie es gerade so passt. Also ich würde es nicht überbewerten. Was man, glaube ich, generell sehen kann, ist, dass Organisationen an allen Ecken und Enden mit Mitgliederschwund zu tun haben, solange es nicht um Lohnarbeit geht.
Und selbst da ist schwierig.
Und selbst
also erstmal würde ich sagen, Aktivismus bringt Sachen auf die Tagesordnung, Lobbyismus und Politik setzen sie um. Oder sorgen dafür, dass sie umgesetzt werden.
Oder dass sie nicht umgesetzt werden.
Oder eben nicht, ja. Also je nachdem, welches Ziel man hat. Also das Ziel, wenn das Ziel durchgesetzt wird, muss ja das Thema erstmal da sein. Ich glaube, das macht Aktivismus.
Politikdefinition von Luhmann ist?
Und Druck, ha?
Politikdefinition von Luhmann dazu passend ist, die Kapazität kollektiv bindender Entscheidungen zu fällen,
genau.
Quasi.
Ich sage immer konfliktlösendes Handeln in einer Gesellschaft, aber das ist nur die andere Seite davon.
Ja. So, ich habe den Teil gefunden. Und zwar, Politikverdrossenheit bleibt auf hohem Niveau. Und zwar war die Frage in dem Fragebogen, ich glaube nicht, dass sich Politiker darum kümmern, was Leute wie ich denken. Das ist das Item für Politikverdrossenheit. Also man höre gerne meine Firlefanz-Folge zur Märchenjugend und wie ich über solche Items denke.
Ja.
Und da stimmen über 50% zu, stimme voll und ganz zu. Und 21% stimmen eher zu, 16% stimme eher nicht zu und 11% stimme überhaupt nicht zu. Also wir haben fast 71%, die sagen, na, Politiker kümmert das nicht. Und zu dem Engagement ist, bist du in deiner Freizeit für soziale und politische Ziele oder ganz einfach für andere Menschen aktiv? Bitte geh die folgende Liste durch und sage mir, ob du dich für diese Dinge einsetzt. Hatten wir 2002 noch 35%, die sich oft engagieren und 42%, die sich gelegentlich engagieren. 2019 sind das 36%, die sich oft engagieren und 33% gelegentlich. Und da natürlich, das schwankt nach Milieu, genauso wie diese Fridays for Futures Geschichte. Das ist halt so eine weiße Mittelschichtsbeschäftigung.
Ja, man hat ja auch wieder Zeit dafür, ne?
Genau, das sieht man hier auch an den, nicht nur an den Zahlen über die Jahre, sondern auch, wer sich engagiert. Und man muss dazu sagen, in der Shell-Jugendstudie ist alles mögliche Engagement, nämlich von Umwelt- und Tierschutz, was ich noch nachvollziehen kann, bis Pflege deutscher Kultur und Tradition, Menschen in armen Ländern, Sicherheit und Ordnung am Wohnort.
Wie ein Trachtenverein ist kein Engagement.
Das klingt irgendwie wie Bier trinken und auch Bürgerwehren gründen, ist beides legitimes politisches Engagement.
Ja, Moment, wenn du das neutral siehst, ist es schon so.
Ja, und
Sie
wenn du
haben
Kornbacher
das nochmal nach,
ne,
nach
das,
Bereichen
ja.
geordnet.
Okay.
Und zwar Prozent. 40% der Jugendlichen waren 2002 in Vereinen tätig. Jetzt sind es nur noch 37%. Projektgruppen, Kirchengemeinden, Jugendorganisation, Rettungsdienst, Hilfsorganisation, Gewerkschaft, Bürgerinitiative, Partei. Bei Parteien haben wir tatsächlich 2% 2002 und 4% 2019.
Sie, ja, da schon mal, ne? Also,
ja, aber zum Glück sind ja die Anteilszahlen gesunken.
Und zwar um 100%.
Ja, genau. Ich würde denken, die absoluten Zahlen sind dieselben, nur die relativen sind.
Schön finde ich den größten Bereich nach Verein, nämlich allein durch meine persönliche Aktivität. Also ganz ehrlich, das ist dann wahrscheinlich so mehr so ein gefühltes Engagement.
Ja, nee, das sind Veganer.
Ach so.
Das ist, wenn du regelmäßig Avocado-Brötchen isst.
Aktivismus. Eure Ernährung ist kein Aktivismus. So, Feierabend. Was tatsächlich ganz interessant ist, ist, dass die größten Bereiche auch über die letzten 20 Jahre noch relativ stabil sind, nämlich neben Vereinen sind das Projektgruppen, Kirchengemeinden und Jugendorganisationen die größten.
Ja, das ist ja auch irgendwie logisch. Ja, wenn du irgendwie beim DLRG oder so bist.
Ja, genau sowas.
Aber das ist dann halt auch wieder Engagement, ne? Ist jetzt nicht unbedingt Aktivismus.
Nee, Aktivismus würde ich tatsächlich sagen, also hier ist auch Gewerkschaft aufgeführt, Bürgerinitiative, wobei, also Gewerkschaft und Partei würde ich beides als Politik bezeichnen. Weiß ich nicht, ob ihr da bei mir seid. Und sowas wie Hilfsorganisation, Rettungsdienst, weil die meinten hier so Amnesty und so. Also Hilfsorganisation würde ich dann tatsächlich als Aktivismus bezeichnen, aber sowas wie Freiwillige Feuerwehr oder Arbeit in der Kirchengemeinde ist für mich soziales Engagement, würde ich sagen.
Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal, also in der verschwundenen Sendung schon, dass das nur aktivistisch wird im Rahmen dessen, dass es weiterhin als Engagement stattfinden muss. Also das dann halt.
Genau, wenn deine Arbeit dir erschwert wird und du da was ändern musst oder tätig werden musst.
Ja.
Und Jennifer, du hast das. Nee, sprich erstmal, sorry.
Und sonst würde ich das so zum Beispiel. Die Freiwillige Feuerwehr ist für mich die Bewältigung einer gesellschaftlichen Daueraufgabe. Das hat keinen aktivistischen Hintergrund, wenn nicht Gesellschaft oder Politik es dir unmöglich macht oder erschwert, deiner Aufgabe nachzugehen und du dann aktivistisch tätig werden musst.
Ja. Ich hatte das letztes Mal auch als Beispiel für Engagement, was aber kein Aktivismus ist, auch diese Ferienfreizeit da genannt, die ich mache, die halt einfach auf so die zielt auf so, naja, dadurch, dass die Kinder da mitkommen und Jugendlichen, ist das schon nicht ganz verkehrt, weil man lernt halt so informelle Skills, ne, weil mit anderen und so und man hat Spaß und ist mal was anderes als der Alltag und so und man ist sich recht sicher, das ist nicht ganz verkehrt, was wir da machen, aber auch wenn ich natürlich alles und jeden politisch indoktriniere mit meiner Musik, ist das nicht wirklich Aktivismus. So,
du wächst die Kinder mit Hannes Wader oder was?
Hannes
Am
Wader.
Ende sind die alle fehlerfrei, die Internationale.
Genau, nein. Liebe, falls ihr Eltern sind, die mir zuhören, nein, ganz so nicht.
Nein.
Genau, Jennifer hatte letztes Mal, also in der ominös verschwundenen Folge, auch darauf hingewiesen, was Gründe davon sein könnten, dass zum Beispiel Parteiengagement nicht so hoch ist, gerade unter Jugendlichen, dass einfach in Sitzungen sitzen ist schon für normale Menschen eine Herausforderung und für junge Menschen eben umso mehr. Die Formate sind manchmal nicht ganz so appealing. Das ist ein, weiß man nicht, ob Problem, aber es ist erstmal so.
Und? Wir haben ja auch, wir haben ja auch so ein bisschen darüber geredet, dass da tatsächlich der Jugend in der Schule und das war beigebracht wird, dass sie eigentlich ja auch bitte nicht ganz so aktivistisch sein sollen. Ja, also ich weiß gar nicht.
Die Richtung, also das, was sie lernen, wie sie sich in Schule zu verhalten haben, ist halt nicht das, was nötig ist, um aktiv demokratische Teilhabe zu praktizieren. Also zum Beispiel dieses Fehlervermeidungslernen, was mich in der Uni immer so ärgert, dass sie damit bei mir ankommen. Das ist halt nicht günstig, wenn du Gesellschaft irgendwie gestalten willst.
Ja, also das Stichwort war heimlicher Lehrplan und Das Schlimme ist, dass ich mich nicht mehr davon angegriffen fühle, außer dass ich dann festgestellt habe, dass ich dem entgegenwirke. Ich lese es noch mal kurz vor. Ja, also was die Erziehungseffekte des heimlichen Lehrplans sind. Der heimliche Lehrplan ist im Endeffekt so die Idee, dass die Art, wie Schule funktioniert, auch dafür sorgt, dass Menschen auf eine bestimmte Art sozialisiert werden. Wenn ich das jetzt so richtig ausgedrückt habe.
Mhm.
Ja.
Also,
da läuft sowas mit.
Genau, also ich kann das jetzt aus eigener Erfahrung als Lehrkraft sagen, wir kriegen halt Schülerinnen und Schüler, die auf der einen Seite Schule als ein System verstehen können, in dem man durch Leistung Erfolg hat, und gleichzeitig habe ich auch immer wieder Schülerinnen und Schüler, die halt Schule als eine Art soziales System sehen, wo man Erfolg hat, wenn man sich auf eine bestimmte Art sozialkonform verhält. Und das fällt aber nur grundsätzlich mir auf, weil ich halt diese Art auch, diese Art sozialkonformen Verhaltens nicht selber unterstütze, ja, sondern das halt anders sehe. Und die Art des sozialkonformen Verhaltens ist dann halt sowas, was der geheime Lehrplan produziert. Und ich habe das hier jetzt mal da. Also nach Gabriele Canzora vermittelt der heimliche Lehrplan folgende Effekte. Pflichtcharakter des schulischen Lernens beeinflusst die Auffassung von Lernstoff und die Einstellung dazu. Oder auch Lernen ist scheiße, weil ich muss ja. Haben wir ganz oft. Hierarchie der schulischen Organisation prägt die Selbstwahrnehmung des eigenen Lernprozesses. Ja, also ich muss ja lernen, weil mir jemand sagt, dass ich lernen muss. Persönlichkeit wird emotional und im Handeln auf die Schülerrolle reduziert. Da kann ich ein schönes Beispiel machen. Wir haben ja so Vorklassen und Schülerinnen und Schüler, die aus der Berufswelt kommen, ne? Und die Erfahrung, die wir machen, ist, die Menschen kommen aus der Berufswelt und retardieren dann in so eine klassische Schülerrolle rein. Du hast dann tatsächlich so Klassen, die sich nach drei Monaten wieder verhalten, als wärst du irgendwie in der 8., 9. Klasse in der Mittelstufe. Das ist total geil. Ja, der Lernende wird Objekt des Lernprozesses. Das Lernen richtet sich an äußeren Vorgaben aus. Das Lernen stellt sich auf Bewertung und formale Leistungskriterien ein. Oder auch, es ist scheißegal, ob du was lernst, solange du das Fachabi ausfüllen kannst. Dem bin ich schuldig. Konkurrenzverhalten wird eingeübt. Die Anpassung an Lehrererwartungen wird vermittelt. Da scheitern sie dann alle immer an mir, aber ich bin auch eine Ausnahme. Ja, und wir haben ganz viele Kollegen, an denen scheitern sie da gar nicht, sondern da funktioniert das super. Abläufe sind bürokratisiert, die Lernenden fügen sich in die Notwendigkeiten institutionell vorgegebener zeitlicher und räumlicher Strukturen, zum Beispiel den 45-Minuten-Rhythmus oder die Sitzordnung ein, und sie üben Rituale und Interaktionsformen ein, die nicht demokratisch und selbstbestimmt sind, weil seit wann sind Schulen das? Also das ist das, und dann muss man sich halt, glaube ich, nicht so wundern, dass es für junge Menschen schwieriger ist, wenn du da gut hineinsozialisiert bist, halt so aktivistisch zu werden.
Ja, anders naja, könnte man sagen, also positiv geframed ist halt, Schule ist Organisationslernen, also man lernt, wie man sich in Organisation zu verhalten hat, und das hat ja durchaus auch einen Eigenwert, und dass sich eben konform verhalten wird, ist ja erwartbar und liegt nicht in den SchülerInnen begründet, dass das eben so ist.
So. Ja.
Genau, und außerhalb der Schule funktioniert das halt auch genau so und hervorragend. Also sie lernen ja tatsächlich was fürs Leben, nämlich wie man sich in diesen Organisationen verhält. Und ohne dieses Wissen wären sie ja ganz schön aufgeschmissen. Von daher ist es durchaus sinnvoll, dass Schule exakt Gesellschaft im Kleinen ist und produziert, was Gesellschaft reproduziert. Weil sonst würden die ja draußen nicht klarkommen. So, Schule sozialisiert in Gesellschaft. Und von daher können die jetzt nichts für, können wir was für, aber ihnen das dann zu verwehren und zu sagen, ja, wir sind jetzt hier super edgy und wir machen das alles anders, hilft denen halt auch nicht weiter. Also völlig falsche Ecke.
Ja, ich bin da schon der Meinung, dass man zumindest mal in der Oberstufe eine gewisse Irritation einführen soll, damit die Leute so ein bisschen darüber reflektieren, was sie da tun. Also du solltest es halt nicht unreflektiert tun. Das ist vielleicht nicht die Aufgabe einer Bildungseinrichtung.
Ja.
Also man muss ja kein Peon sein, sondern man kann, ja, also die Leute sollten sich wenigstens freiwillig dazu entschließen, wann sie an welcher Stelle mitspielen und wann sie nicht mitspielen. insbesondere weil ich schon der Meinung bin, dass so ein demokratischer Staat nicht gemacht werden kann, wenn alle immer nur mitspielen. Ne? Da sind wir dann wieder beim Aktivismus.
Ich glaube, das sind auch zwei unterschiedliche Geschichten, nämlich einmal die Erziehung zur Teilhabe an der Demokratie und die Erziehung zur Teilhabe an einer kapitalistischen Gesellschaft. Das sind zwei völlig konträre Erziehungsziele.
Ja, Kapitalismus ist halt so ein bisschen antidemokratisch, ne?
Bisschen.
Ja, das haben sie bei der FDP auch gerade wieder feststellen müssen.
Wie ist das nur passiert?
Ja.
Überraschend.
Wir haben noch, also ich gucke ja nebenbei so ein bisschen in die Remnants der Shownotes vom letzten Mal. Wir haben noch eine Sache, über die wir beim letzten Mal schon thematisiert haben und über die ich noch auf jeden Fall kurz reden will, nämlich Activist Burnout. Die Tatsache, dass das natürlich auch alles sehr anstrengend ist. Wir haben vorhin schon mal erwähnt, dass es natürlich auch Engagement und Aktivismus am Ende auch wieder eine Klassenfrage ist. Und eine Milieufrage. Weil, ne, man muss genug, ja, Geld, Löffel und so weiter haben, um das überhaupt dauerhaft durchzuziehen. Und selbst dann ist es sehr gerne mal so, dass es einen doch dann über Gebühr beansprucht.
Ich finde da in Sachen Burnout, das ist ja keine gesicherte Diagnose, sondern das ist halt nur so ein Platzhalter für etwas, für dass wir kein Wort haben, weil es viele Diagnosen vereint. Aber wenn man sich anguckt, wo Burnout eingeordnet wird, so bei den Krankenkassen und so, das sind Lebensbewältigungsprobleme und Anpassungsstörungen. Das heißt, du bist nicht in der Lage, deinen Alltag zu bewältigen. Und da glaube ich, dass unterschiedliche Umgebungen unterschiedlich hart zu bewältigen sind. Und man ist für manche Sachen gemacht und für manche nicht. Weshalb ich denke, das ist so meine These, man kann eher ausbrennen in Aktivismus als in Politik und Lobbyismus, weil diese formale Gestaltung von Umsetzen der Ziele bedingt auch, dass nicht jeder alles machen muss und bedingt auch, dass du nicht alles machen kannst. Du kannst nicht Arbeit ohne Ende an dich reißen, irgendwer wird dich aufhalten und sei es nur aus Karrieregründen.
Ja, und gleichzeitig.
Aktivismus hingegen ist häufig total unstrukturiert und es ist so viel Arbeit da, aber so wenig Leute, dass du dich totarbeiten kannst, wenn du dazu neigst und nicht genug Selbstregulation besitzt, um dich da zu schützen.
Und Lohnarbeit ist ja auch heute noch typischerweise, auch wenn das natürlich abnimmt und entgrenzt und weniger wird und es mehr Homeoffice gibt, auch immer noch mit einfach klaren Ortswechseln und so auch verbunden. Und das hast du halt im Aktivismus nicht. Der ist eh schon in deiner Freizeit angesiedelt im Normalfall. Also kannst du die dann halt auch unbegrenzt quasi aufgeben, weil es gibt gar keine erstmal vorgegebene Zeitstruktur, die dich irgendwie einhegt. Ne?
Und es gibt keine Gesetze. Das ist
ja
so ein
bisschen
das Ding. Also in Sachen Erwerbsarbeit hat man natürlich eingesehen, dass man als Einzelperson den Arbeitgebern relativ hilflos gegenübersteht und deren Ansprüchen und hat das in Gesetzesform eingenordet. Also zum Beispiel diese Pflicht-Nachtpause. Niemand wird dir im Aktivismus sagen, so jetzt hast du aber 12 Stunden gemacht, jetzt darfst du frühestens in 12 wiederkommen.
Ja, und da ist auch
Bullshit.
Und da ist auch die andere Seite, wo wir es auch abgrenzen können gegen Engagement, weil Engagement ist ja langfristiger und langsamer und hat auch meistens nicht so ein konkretes Ziel. Und das konkrete Ziel macht dann halt auch etwas, ne? Weil du, wenn du so ein konkretes gesellschaftliches Ziel hast, du viel mehr investiert bist als jetzt Christoph mit seiner Ferienfreizeit, ich mit meiner Jugendarbeit. Ja?
Ihr macht halt nicht jeden Tag 12 Stunden neben der Arbeit Jugendarbeit. Weil es geht ja gar nicht, ist ja gar nicht da, könnt ihr ja gar nicht machen.
Da kommt ja keiner mehr, ja.
Und gleichzeitig ist es aber auch ein ganz anderes Brett, dass du da halt bohrst, ne? Weil so offene Jugendarbeit ist halt einfach ein langfristiges Ding. Ich kann nicht einfach, wenn da irgendwie so ein Jugendlicher, so ein Teenager durch die Tür stürzt, einfach schnipsen und dann habe ich da irgendwas erreicht, sondern das ist ja wirklich so eine Sache, die langfristig geht. Gleichzeitig kann ich natürlich in, was weiß ich, Bürgerinitiativen und Ähnlichen das ist halt sehr kampagnenartig, ne? Und dann
wollte gerade sagen, da kicken die Deadlines teilweise, glaube ich, auch nochmal anders rein, ne?
Ja, ja, das ist es. Und gleichzeitig hast du aber auch, du, ja, bist du da auf einmal natürlich auch total investiert, ne? Also ich muss jetzt nicht zwingend in meinem Jugendtreff jeden Tag investiert sein. Also ich habe mindestens einen Tag in der Woche, wo ich irgendwie auf der Couch sitze mit Stöpseln in den Ohren und ansprechbar bin. Und das war's, ja. Und das kannst du dann halt irgendwie beim fünften Plenum bei der Uni-Besetzung nicht. Ne? Außer das so und so.
Ich würde sagen, so als Zusammenfassung von dem, was wir gerade gesagt haben, ich glaube, bei Aktivismus ist mehr Druck auf den Kessel. Einfach weil Deadlines und weil große Aufgabe und formale Strukturen schaffen es auch, große Ziele in kleine Teilziele aufzubrechen. Wie zum Beispiel in der Jugendarbeit oder wenn es, keine Ahnung, die Kaffeekränzchen der AWO für die alten Damen des Dorfes. Das hat eine relativ, das ist ein großes Ding, nämlich Seniorenarbeit. Und es wird aber runtergebrochen auf kleine Bausteine, die bewältigbar sind. Das passiert im Aktivismus häufig nicht, weshalb da dann der Druck auf dem Kessel so hoch ist. Andererseits darf man ja auch nicht unerwähnt lassen, Freiheiten hat man im Aktivismus eher als in formalen Strukturen. Deswegen ist das so gut geeignet, um Sachen auf die Tagesordnung zu bringen, weil man sich ja eben nicht diesen Strukturen beugen muss.
Ja, also da ist dann, glaube ich, auch so, ich wollte jetzt die Frage nach dem gesellschaftlichen Nutzen stellen, aber ich glaube, da ist die schon, ne? Also der gesellschaftliche Nutzen von Aktivismus ist halt, einen Ansatz für Progression zu bieten, die man ansonsten nicht hat, ne? Also Engagement ist so ein bisschen eher so verwaltend, ja, Lobbyismus, Politik ist, ja, das, was
umsetzend.
Dann hinten...
Umsetzend?
Ja, umsetzend, das, was hinten draufsteht, wo auch mal dann der große gesellschaftliche Diskurs geführt wird, ne? Also Fridays for Future stellt jetzt halt irgendwie ein Konzept auf die Straße und macht da Druck, aber die gesellschaftliche Aushandlung, die muss dann halt doch woanders stattfinden und da muss man halt dann am Ende auch sagen, ja, vielleicht müssen wir wenigstens irgendwie das so machen, dass man halt den bratwurstessenden SUV-Fahrer wenigstens 5 Minuten dabei hält. Ja.
Vor allem, also gerade bei sozialen Bewegungen, wenn die dann so Konzeptpapiere schreiben oder Forderungen aufstellen, das Bewusstsein dafür, was man da gerade tut, nämlich macht man Aktivismus, macht man Lobbyismus, macht man Engagement, was macht man da gerade, hilft, glaube ich, auch so ein bisschen die Erwartungen einzunorden, weil bloß weil Fridays for Future da ein 10-Punkte-Plan oder was auch immer aufstellt, ist der Drops halt nicht gesellschaftlich gelutscht, sondern da fängt das erst an. Den verhandeln wir jetzt. Das kriegt ihr nicht 1:1 so durch. So läuft das nicht.
Sorry. Armin Nassee hat neulich dazu ein Interview in der Taz, glaube ich, gegeben, was ich sehr lesenswert finde. Das können wir auch mal verlinken. Und er sagt zu Fridays for Future, glaube ich, dass sie sehr gut sind da drin, ihre quasi das, was sie als Problemlösung verkaufen, ja, eben als Problemlösung zu verkaufen. Er meint aber, dass es eine Problembeschreibung ist. Also das, was sie liefern, beschreibt ganz gut, ja, das muss angegangen werden. Und da liegt das Problem, liebe FreundInnen, was ich einen ganz, ganz klugen Twist fand. Das nur als Einwurf.
Ja, den Artikel fand ich auch gut.
Wenn wir ihn haben, tun wir ihn in die Shownotes. Wobei ja so und so die politische Forderung von Fridays for Future sehr einfach ist, haltet euch doch einfach mal an eure eigenen Regeln. Aber das scheint ja auch manchmal ein Problem zu sein. Ja. Haben wir noch was?
Ich glaube, eine Sache noch. Aktivismus kann sich leisten, Dinge zu unterkomplex darzustellen, um sie bewusst zu machen. Irgendwer, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Ich glaube auch nicht, dass ich es wiederfinde. Das Internet als Bewusstmachungsmaschine.
Cool.
Und Aktivismus ist quasi auch sowas. Eine Bewusstmachungsmaschine. Und das funktioniert halt aber nicht, sobald man gesellschaftlich was aushandelt. Da muss es dann wieder komplex werden. So die Forderungen von Fridays for Future zum Beispiel dürfen so einfach und prägnant sein, weil es Aktivismus ist. Aber wenn es gesellschaftlich ausgehandelt werden muss, dann lässt sich Wissenschaft halt nicht 1:1 in Politik umsetzen, weil es ist ein Aushandlungsprozess von allen. Und da ist auch der SUV-fahrende Bratwurstesser dabei.
Ja. Weil, naja, es am Ende ist halt dann Gesellschaft doch, dass wir alle mitnehmen. Und du möchtest Und vielleicht ist das auch so eine Sache, die mir auch, die fällt mir immer wieder auf, dass halt zu viel Aktivismus auf einer Seite dann durchaus, ne, zu einer Antwort führt. Und was mir so zumindest bei der ganzen Internetkommunikation dann gerne mal auffällt, ist, du hast dann alle Seiten, die sind auch alle aktivistisch unterwegs, aber der Teil, den wir jetzt mit Politik beschrieben haben, ne, was du gerade gesagt hast, dass es um die Aushandlung geht, die findet dann nicht mehr statt. Sondern es steht halt jeder in seiner Wagenburg und das war's. Und da muss man dann aber auch sagen, dass halt das System Politik komplett versagt mittlerweile, weil das wäre ja eigentlich deren Aufgabe, aber die gucken dann halt auch nur, wer am lautesten schreit.
Naja, aber das ist eine typische Überforderungsreaktion, ne? Also dahinter steht ja die Idee, dass man Gesellschaft irgendwie großartig steuern kann, und das ist ja so eine Idee quasi aus der Antike, dass die Politik noch im Zentrum steht und alles andere ja so ein bisschen nachgeordnet ist und dass man von da aus sehr klar sagen kann, okay, wir tun jetzt das und dann passiert Y. Und was wiederum als Idee dazu führt, dass man einfach jedes Problem in die Politik abschieben kann, die das dann irgendwie zu lösen hat, und dass das natürlich zu struktureller Überforderung führt oder zu etwas, das von außen so aussieht, finde ich, ist relativ erwartbar.
Ja, aber das
vor allem finde ich die Kritik ganz oft total unterkomplex, zu sagen, was man ja häufig hört, so Kommentare, dass die Koalition nicht funktioniert auf Bundesebene und dass da nichts passiert und dass man doch jetzt mal seinen Stiefel durchsetzen muss. Und Alter, so funktioniert Politik nicht.
Ja, vor allen Dingen muss man auch
sagen, so macht man das nicht. Und da ist, die Leute sind da am Arbeiten und die arbeiten so hart, dass sie in Sitzungen zusammenbrechen. Und wollt ihr mir echt erzählen, dass das keine Arbeit ist?
Also so,
Also
ich würde ja der Koalition überhaupt nicht diesen Vorwurf machen. Ich würde den Vorwurf machen, dass das, was da hinten rauskommt, aus meiner Sicht das Falsche ist. Aber ansonsten, ja, es ist jetzt nicht so, als würden sie nichts tun, ne? Und
selbst da denke ich mir, ja, es kommt vielleicht nicht das raus, was ich mir gewünscht habe oder was ich für richtig halte. Aber ich finde, man kann an jeder Entscheidung, die da passiert ist, schon sehen, dass hart gekämpft wurde. War halt nur einer stärker als der andere.
Ja, naja, gut, das ist dann halt auch Politik, ne? Aber das führt ja nur zu mehr Aktivismus. So einfach ist das.
Genau, ja. Wir aktivieren die Leute durch komische Politik oder so. Ich glaube nicht, dass das so funktionieren
würde. Naja, gut, also das ist ja genau die Sache, ne? Also du hast dann immer eine Gruppe oder mehrere Gruppen, denen es stinkt, und für die ist das wieder den Anlass, irgendwie Themen auf die Agenda zu setzen. Und irgendwie nochmal ein Thema aufzubereiten und so weiter, ne? Und dann,
wenn sie privilegiert genug sind.
Wenn sie, ja, ach, mal, weißt du, hier, wer interessiert sich denn schon für diese 20% Leute in Armut? Jetzt mal wirklich.
Das ist mein Job.
Ja, aber meine Güte, also da bist du jetzt aber auch nicht wirklich, ne? Also das ist ja auch eher allein. Ja, also da, gut, stimmt nicht,
vielleicht.
Da interessiert.
Vielleicht.
Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Interessieren sich erstaunlich viele Leute dafür, die auch da relativ viel machen. Aber solange die halt keine Stimme haben, ist das auch vollkommen egal. Ne? Da kannst du dann halt irgendwie schreien. Aber das merken wir jetzt auch in der medialen Aufbereitung der aktuellen Diskurse, dass selbst irgendwie so Mehrheitsmeinungen anscheinend medial nicht mehr so wichtig sind, solange irgendwie Medienlogiken bedient werden. Aber gut, wir regen uns heute Abend nicht mehr auf, ne?
Nee, so kurz vorm zu Bett gehen, ist das nicht gesund, dann schläft man.
Nö, ich würde ja jetzt sagen, wollen wir Richtung Aufgabe schreiten?
Schreiten.
Ach ja. Ja.
Ja, muss ich mir jetzt wieder eine Aufgabe ausdenken? Ich habe
die Aufgabe vergessen.
Ich habe sie vollkommen vergessen. Denk dir doch mal was aus.
Ja, beim letzten Mal ist ja vor der Aufnahme vor der Aufgabe die Aufnahme gestorben. Das heißt, da ist nichts vorbereitet, aber also das ist natürlich relativ einfach. Ne? Also man könnte an der Stelle sagen, liebe Zuhörerschaft, wobei unsere Zuhörerschaft müssen wir jetzt nicht dazu animieren, dass sie noch aktivistisch wird, weil im Zweifel ist die das schon zu größeren Teilen. Auf irgendeine Art.
Vielleicht müssen die Aufgabe, ich habe eine Ahnung, was kommen könnte, vielleicht müssen sie es weitertragen. Vielleicht müssen sie es wenn sie nicht betroffen sind, vielleicht muss die Aufgabe noch an ein, zwei andere Menschen verteilt werden.
Ja, okay, das können wir auch mal. Generell der Hinweis, wenn es euch stinkt, macht doch mal was. Und es gibt in so Hackerkreisen gibt es so einen schönen Spruch, den finde ich wirklich sehr schön, weil er auch so ein bisschen die Grundidee von aktivistischem Handeln jedenfalls für mich in sich birgt, und das ist: Wer macht, hat Recht. Also macht Dinge, ja, weil am Ende, ne, wir haben am Anfang irgendwie ja unsere Hausmeisterei gemacht, und wir sind jetzt bei Folge 35 von diesem Podcast, und der ist auch irgendwie Aktivismus. Ja, ich glaube, das war beim letzten Mal auch der Einstieg, den wir hatten, weil Jennifer ja sagt,
schon, dass
der
Podcast
Aktivismus ist, ne?
Ja.
Und
auch viel Arbeit an manchen Stellen.
Ja, und gleichzeitig könnt ihr euch jetzt als Hörerschaft überlegen, ob denn das Hören Aktivismus ist und das vielleicht auch weiterverteilen dieser Inhalte Aktivismus ist, wenn ihr dann sagt, okay, hier, ja, das, was die drei da erzählen, das könnte jemanden irgendwie einen neuen Blick auf die Welt geben und so eine Botschaft senden, dann ist es auch irgendwie Aktivismus. Also man kann auch in kleinen Dingen viel machen. Und wie gesagt, wer macht, hat Recht. Weil wenn wir Dinge nicht tun, dann passieren Dinge mit uns, und das ist ja dann auch nicht so toll. Und generell sollte man immer gucken, dass man wenigstens eine gewisse Menge an Agency in seinem Leben hat, auch wenn man mir dann jetzt gleich vorwerfen kann, dass ich das einfach sagen kann mit der Menge an Status und Geld, die ich habe. Aber ich glaube, dass gerade Menschen, die jetzt wenig Status und wenig Geld haben, dass eigentlich das Einzige, was ihnen übrig bleibt, Agency ist. Auch wenn das dann sehr schwer ist. Nun ja. Ja.
Mhm.
Und wenn ihr der Meinung seid, dass das alles so schwer ist für Menschen, die wenig Status haben, dass sie Agency haben, guten Tag, da wäre ein Platz für Aktivismus. Insofern sind wir, glaube ich, am Ende, ne?
Wir sind vollkommen am Ende.
Ja, heute also, ein bisschen kürzer. Heute ein bisschen kürzer und konziser und so weiter.
Gewöhnt euch nicht dran.
Ja.
Nee,
beim nächsten
Mal. Mehr
beim nächsten Mal machen wir halt wieder meandernd sprechendes Denken, ne? Also, das ist halt schon so, wenn das Format halt doppelt läuft, dann wirkt das anders, ne? Wenn das schon alles geklärt ist.
Mhm.
Was wir vielleicht noch erwähnen sollten, ich glaube, wir hatten das beim letzten Mal auch schon, diese Unterscheidung Engagement, Aktivismus, Politik, Lobbyismus, die wir gemacht haben, die ist, glaube ich, so nirgendwo zu finden gewesen.
Also alles unter viel Vorbehalt. Also zumindest habe ich keine soziologische, trennscharfe Auseinanderklamüserung von Aktivismus und Engagement gefunden. Und danach hat Jennifer gesagt, das ist theoriebildend, das gibt immer eine Eins.
Ja, und da muss genau. Man an der Stelle nochmal darauf hinweisen, Podcasts sind zitierfähig.
Ja, aber also ein bisschen shaky. Wenn jemand da Literaturhinweise hat, ich freue mich drüber.
Gerne.
Ja. Habe ich eigentlich immer davon erzählt, dass ich tatsächlich Leute hatte, die unseren Podcast in einer meiner Seminararbeiten zitiert haben?
Ja. Nee, aber finde ich gut.
Ja,
finde ich nachvollziehbar auch.
Ja, die haben allerdings auch immer den Vorteil, dass ich mich dann nicht entziehen kann und sagen kann,
ja, genau so hätte ich das auch benutzt. Ja.
Ja, das ist wie mit dem Politikunterricht, ne? Da ist das immer auch so, dass ich sage, ja, den könnt ihr euch anhören. Der Typ, ich kann dem Typ jetzt nicht widersprechen. Okay, dann wünschen wir euch allen eine schöne Woche.
Ja, macht's gut.
Nach dem Dienstag, an dem das hier rauskommen wird. Und beim nächsten Mal sind wir wieder pünktlich mit gehärteter Technik.
Ja.
Jawohl.
Tschüss.
Wir lernen dazu. Tschüss.
Tschüss.